Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In dieser Stunde wird es hier um eins der ungekrönten Wörter dieses Jahres gehen, um das hier.
Beherbergungsverbot. Alles wird gut.
Ja, wie kommt jemand von Beherbergungsverbot auf alles wird gut, wie hier die Band Erdmöbel? Das schauen wir uns an in einer Viertelstunde etwa, wenn wir dann den Beherbergungsverbot-Song lesen. In diesem Jahr wird Weihnachten bei vielen doch anders sein als sonst. Weniger Leute, ohne Gang in die Kirche vielleicht, womöglich sogar mit weniger Geschenken. Ich habe jetzt hier ein Buch auf dem Tisch, da will eine Familie freiwillig Weihnachten mal ganz anders verbringen. Das ist das Kinderbuch Das Weihnachtsmann-Projekt von Silke Lambeck und mit der sind wir jetzt verbunden. Hallo Frau Lambeck.
Ja, guten Morgen, Herr Mayer.
Unsere Kinderbuchredakteurin Kim Kindermann, die hat über ihr Buch gesagt, das ist eins der schönsten Weihnachtsbücher in diesem Jahr, auch weil es so saulustig ist. Und das Lustige, das entsteht aus einem Problem. Eben die Mutter einer Familie will Weihnachten mal ganz in Ruhe feiern, ohne die ganze Verwandtschaft. Warum denn das eigentlich?
Ja, es ist einfach so, wie es ja vielleicht viele Familien kennen, dass es eine sehr große Familie ist und jeder hat so seine Vorstellung, wie Weihnachten gefeiert werden soll. Es feiern aber immer alle bei der Großmutter. Es wird jedes Jahr Heringssalat gemacht, den die Kinder nicht mögen. Und die Mutter von Paul, so heißt die Hauptfigur in dem Buch, kommt eines Tages auf die Idee, dass sie einfach gerne mal ganz in Ruhe nur zu viert Weihnachten feiern möchte.
Also sie will sozusagen eine Tradition abbrechen, dieses großen Familienfestes zu Weihnachten. Was sagt denn die Familie dazu, zu diesem Traditionsbruch?
Die Familie reagiert sehr unterschiedlich. Also am allerentsetztesten ist erstaunlicherweise nicht die Großmutter. Die findet es auch nicht so toll, aber sie fügt sich dann in ihr Schicksal und denkt, zumindest muss sie dann mal nicht alles vorbereiten. Aber ganz entsetzt ist Pauls kleine Schwester Frieda. Denn Frieda hat Sorge, dass der Weihnachtsmann sie nicht findet, wenn sie nicht bei ihrer Großmutter feiert. Und sie ist komplett gegen diesen neuen Pläne. Und das ist bei Kindern ja oft so, dass die sehr konservativ sind und alles so bleiben soll, wie es ist.
Und zumal für die kleine Frieda noch ein anderes Problem dazukommt. Sie hat eine offenbar etwas tramplige Lehrerin, die vor der Klasse mal eben erklärt, ja, den Weihnachtsmann, den gibt es ja selbstverständlich überhaupt nicht, dass sie dann noch mal am Boden zerstört. Also eine komplexe Problemlage, verändertes Fest, Weihnachtsmann soll es nicht geben. Jetzt beschließt der 12-jährige Bruder Paul, der Bruder von Frieda, das geht so alles gar nicht. Wir müssen beweisen, dass es den Weihnachtsmann doch gibt. Was macht denn dieser tolle Bruder, um das ins Werk zu setzen?
Ja, ich kann natürlich jetzt unmöglich alle Geheimnisse aus dem Buch erzählen, aber Paul findet einfach, dass Frieda noch ein bisschen länger diese wunderschöne Zeit haben soll, in der sie denkt, dass an Weihnachten Magie passiert. Und er begibt sich auf den Weg, ihr zu beweisen, dass es den Weihnachtsmann gibt und sucht sich Verbündete, zum Beispiel den Pfarrer, von dem er denkt, dass der ja sozusagen berufshalber damit beschäftigt ist, Leuten Dinge glauben zu machen, die sie nicht sehen können.
Der ist aber erstmal gar nicht so entzückt, der Pfarrer, oder? Dass er jetzt sich auf die Seite des Weihnachtsmanns stellen
will. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass der Pfarrer eher über das Christkind redet, als über den Weihnachtsmann und im Übrigen auch gar nicht der Meinung ist, dass Geschenke im Vordergrund stehen. Und die Frage Christkind oder Weihnachtsmann wird auch im weiteren Verlauf des Buches noch eine Rolle spielen. Und kleiner Spoiler, ich kann verraten, das Problem, was viele Eltern haben, wird gelöst.
In diesem Buch zumindest. Also das ist ein Buch ja auch über die Magie von Weihnachten. Wie kann man die Magie von Weihnachten retten, zumal für Kinder? Warum haben Sie die überhaupt beschwören wollen, diese weihnachtliche Magie?
Also Kinder sind ja ohnehin Wesen, die sehr noch in einer eigenen magischen Welt leben. Und das geht eine gewisse Zeit. Das geht ja so weit, dass Kinder zum Beispiel kleine Freunde haben, die niemand außer ihnen sehen kann. Und insofern trifft die magische Welt von Weihnachten auch die magische Welt der Kinder. Das passt an und für sich erstmal sehr gut zusammen. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass viele Erwachsene sehr gerne in der Weihnachtszeit nochmal in so eine magische Welt eintauchen. Und die Kombination von diesen beiden magischen Welten, die finde ich sehr spannend und natürlich vor allem an den Stellen, wo sie dann mit der Realität zusammenkracht.
Das kracht ja auch für diesen 12-jährigen Paul mit seiner Realität zusammen, weil der ist eben 12 vorpubertär in einer Klasse mit anderen fröhlich vorpubertierenden. Wenn da jetzt ein Mitschüler kommt und ruchbar wird, der kümmert sich da um seine kleine Schwester und macht lauter Weihnachtsbrimborium. Da kann er ja ganz schön uncool dastehen damit vor den anderen. Wie kommt denn ihr Paul damit klar?
Also man muss mal ganz klar sagen, dass mein Paul ein ziemlicher Held ist. Der setzt die Priorität, dass seine Schwester es gut haben soll an Weihnachten und alle anderen Dinge, die hält er aus. Und er muss eben unter anderem aushalten, dass er als Weihnachtsdepp gilt in der Schule und dass er als sehr uncool gilt. Und das tut er aus Liebe zu seiner Schwester.
Aber sie drehen das Ganze, wenn ich das Spoiler von mir verraten darf, sie drehen das Ganze so, dass er eigentlich dann doch nicht so uncool dasteht und sogar so eine Art Weihnachtsheld wird, auch für seine Schule, oder?
Das haben Sie jetzt gesagt.
Es kommt, Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es wird schon gut ausgehen in diesem Kinderbuch und Sie haben auch gesagt, ja, Kinder sind da schlimme Traditionalisten. Sie beschäftigen sich jetzt durchs Kinderbuch, schreiben ja so viel mit Kindern. Warum sind Kinder eigentlich so schlimm konservativ?
Also ob die schlimm konservativ sind, weiß ich gar nicht, aber man muss sich ja immer klar machen, dass Kinder sehr viel Welt zu entdecken haben in jeder Phase ihres Großwerdens. Und ich glaube, die Dinge, die gleich bleiben bei ihnen, die erlauben ihnen dieses Entdeckertum. Und darum beharren sie auch darauf, weil sie einfach jeden Tag was Neues entdecken und sich selbst entwickeln. Und dann sind so ein paar Konstanten für Kinder hilfreich.
Jetzt ist ja in diesem Jahr, wir haben jetzt die besondere Konstellation, Sie haben dieses Buch geschrieben, wo Weihnachten anders werden soll. Jetzt treten verschiedene Effekte auf, sodass Weihnachten vielleicht doch wie immer sein kann. Aber wir haben jetzt eine Welt um uns herum, in der Weihnachten einfach anders werden muss für uns alle durch die Umstände, in denen wir gerade leben. Was denken Sie denn? Wird dann die Magie von Weihnachten, über die Sie ja schreiben, wird die überhaupt möglich sein?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die für sehr viele Leute sich sehr verschieden stellt. Für Leute, die jetzt ganz alleine sind an Weihnachten, ist es bestimmt ein trauriges Weihnachten oder ein Weihnachten, wo sie sich zumindest umstellen müssen. Für manche Familien, die zum Beispiel im sehr großen Kreis feiern, ist es eine Umstellung, die unter Umständen auch mal ganz schön sein kann, nämlich indem es alles etwas ruhiger ist und etwas beschaulicher ist. Und auf jeden Fall wünsche ich allen, dass sie am ersten Weihnachtstag morgens diesen, wie ich finde, magischen Moment haben, wo einfach mal gar nichts ist. Das finde ich an Weihnachten immer besonders schön.
Ein letztes Rätsel noch mit Ihrem Buch. Das war schon einmal auf dem Markt, vor 9 Jahren. Damals ist das im Bloomsbury Verlag erschienen, das Buch Das Weihnachtsmann-Projekt. Jetzt hat Ihr Buch noch mal ein zweites Leben bekommen, diesmal im Gerstenberg Verlag. Was ist das denn jetzt für ein Weihnachtswunder?
Ja, das ist wirklich ein Weihnachtswunder und ich kann meinen Verlag gar nicht genug loben dafür. Das ist großartig. Also Bloomsbury wurde damals von einem großen Verlag übernommen und die Bücher wurden peu à peu vom Markt genommen und das Weihnachtsmann-Projekt aus Versehen auch. Und dann war es irgendwann weg. Und ich finde es großartig von Bloomsbury, von Gerstenberg, dass sie das Buch nochmal aufgelegt haben. Denn das ist eine mutige Entscheidung. Das macht nicht jeder Verlag und ich freue mich umso mehr für mich und auch für den Verlag, dass es jetzt nochmal Aufmerksamkeit bekommt und vielen Leuten Spaß macht.
Wir haben gestern hier über den Buchmarkt gesprochen im Corona-Jahr und dabei erfahren, dass Kinderbücher so stark gekauft, nachgefragt wurden wie in kaum einem anderen Jahr. Haben Sie das eigentlich auch gemerkt, dass auch Ihre Bücher ganz besonders viel gekauft und jetzt vielleicht verschenkt wurden?
Ich habe es besonders gemerkt im April. Während des ersten Lockdowns, da wurden die Otto-Bücher sehr gekauft.
Das ist jetzt so eine Serie von Ihnen, die Otto-Bücher, ne?
Genau. Und ich weiß es jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, wie es jetzt im Rest des Jahres gelaufen ist. Aber dadurch, dass viele Eltern mit den Kindern zu Hause waren, denke ich, haben sie auch mehr Bücher gekauft als sonst. Das wäre dann vielleicht eine positive Begleiterscheinung.
Und jetzt ein Kandidat für die nächsten Tage, ganz heißer Kandidat, ist das Kinderbuch Das Weihnachtsmann-Projekt von Silke Lambeck mit Bildern von Barbara Jung im Gerstenberg Verlag erschienen. 200 Seiten hat das Buch, 14 Euro ist der Preis. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Lambeck, und schöne Weihnachten.
Ich bedanke mich, Ihnen auch schöne Weihnachten.
Vielen Dank. Die Kölner Band Erdmöbel, die macht jedes Jahr eine Weihnachtstournee. Dafür nimmt die Band auch immer einen neuen Song auf. Die Tournee gibt es nicht in diesem Jahr, klar. Aber es gibt den neuen Weihnachtssong von Erdmöbel. Wenigstens das klappt in dieser unzuverlässigen Zeit. Und dieses neue Lied ist trotz allem umso prächtiger geraten. Florian Werner hat es für uns gelesen.
Das Jahr beginnt wie eine neue Liebe. Die Zweifel singen wie die Vögel im Frühling.
Markus Berges, im Hauptberuf Sänger und Texter der Band Erdmöbel, bewirbt sich aktuell auf eine Stelle als Abteilungsleiter im Bundesamt für kühne Metaphorik. Oder wie sonst wären die ausschweifenden Vergleiche zu erklären, die er uns im neuen Erdmöbel-Song im 8/8-Takt um die Ohren haut.
Das Jahr geht los wie ein Kuss, ein Schuss in die Luft, und all meine Ängste gründen eine Big Band, die Big Band des Bundesamts für Unsterblichkeit bei Sonnenaufgang.
Ja, 2021 wirft bereits seine düsteren, nasskalten Schatten voraus. Und das laufende Jahr endet, gelinde gesagt, problematisch. Mit Begriffen, Dingen und Verwaltungsakten, die für die meisten von uns vor kurzem noch ganz und gar fremd waren. Kontaktbeschränkungen, Alltagsmasken, sowie natürlich jener schillernd bürokratische Ausdruck, der dem neuen Erdmöbel-Song seinen Titel gibt.
Januarnacht, Regenlache, die Society für deutsche Sprache empfiehlt das Wort Beherbergungsverbot, Beherbergungsverbot.
Im Angesicht des Advent leuchtet dieser ansonsten doch eher dröge, södermäßig behäbige Begriff in nachgerade metaphysischem Licht. Denn geht es in der Weihnachtsgeschichte nicht gerade darum, dass Menschen auf der Suche nach einer Unterkunft sind? Ist die Corona-Pandemie also womöglich eine Strafe Gottes? Eine späte Rache dafür, dass der christliche Erlöser schon bei seiner Geburt einem Beherbergungsverbot zum Opfer fiel? Erdmöbel weichen solch heiklen theologischen Fragen aus und flüchten sich stattdessen in die Sprache der römisch-katholischen Kirche sowie ins Alte Testament.
Regenbogengrafik auf einem Taxi für die Toten und die lebenden Ragazzi. Eine Wolke, die sagt, andra tutto bene, andra tutto bene.
Das ist mit Verlaub eine sehr optimistische Interpretation des Regenbogens, wie er bekanntlich Noah nach der Sintflut erschien. Natürlich bekräftigt er einerseits den Bund zwischen Gott und den Menschen. Andererseits besagt er aber, das war meine letzte Warnung. Nächstes Mal wird es Feuer regnen. Wie etwa der Gospel-Klassiker It's Gonna Rain besingt.
God showed Noah, showed him the rainbow sign. He said it won't be water, but fly the next time. Listen, church.
Aber seien wir, wie Erdmöbel, lieber weihnachtlich versöhnlich. Bei den aktuell herrschenden Temperaturen liegt der Gedanke an Feuer, das vom Himmel fällt, verständlicherweise fern.
Alles wird gut. Alles wird gut.
Markus Berges Wort in Gottes Ohr. Und noch eine allerletzte Anmerkung. Die Society für deutsche Sprache hat sich gar nicht für Beherbergungsverbot als Wort des Jahres entschieden. Auf ihrer Top 10 stehen stattdessen Corona-Pandemie, Lockdown, Systemrelevant sowie, last but not least, bleiben Sie gesund.
Beherbergungsverbot. Alles wird gut.
Beherbergungsverbot, der nur zu passende Weihnachtssong 2020 von der Band Erdmöbel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit dem sehr angesehenen Women's Prize for Fiction wurde in diesem Jahr die nordirische Autorin Maggie O'Farrell ausgezeichnet für ihren Roman Judith and Hamnet. Maggie O'Farrell hat mit ihren bisher 8 Romanen schon eine Reihe von Preisen gewonnen. Viele ihrer Bücher gibt es auch auf Deutsch, seit neuestem eben auch Judith und Hamnet. Unsere Redakteurin Dorothea Westphal hat den Roman gelesen und ist jetzt bei uns. Hallo.
Guten Morgen.
So ein Frauen- und Männername im Titel deutet oft auf eine Liebesgeschichte dann im folgenden Buch hin. Ist das eine, die hier erzählt wird?
Eigentlich werden sogar 2 erzählt, nämlich die von William Shakespeare und seiner Frau Anne Hathaway oder Anne Yees, wie sie im Roman heißt, Agnes auf Deutsch. Und dieser Name steht im Testament ihres Vaters. Und es geht um die innige Geschwisterliebe zwischen den Zwillingen Judith und Hamnet, nach denen der Roman benannt ist. Das sind 2 von den 3 Kindern, die das Paar hatte. Über Shakespeares Leben ist sehr wenig bekannt, aber das ist historisch verbirgt. Ebenso, dass Hamnet mit 11 Jahren bereits starb und dass eben knapp 5 Jahre später Hamlet erschien. Das berühmteste Stück von Shakespeare. Und die Namen Hamlet und Hamlet wurden im 16. Jahrhundert offenbar synonym verwendet. Und so ist es in der Literaturwissenschaft deshalb umstritten, ob es einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Tod des Kindes und diesem Stück. Der Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt zum Beispiel, der vertritt diese These in seiner Shakespeare-Biografie Will in der Welt. Und O'Farrell hat in einem Interview erzählt, dass sie in der Schule Hamlet gelesen hat und eben von dieser Möglichkeit gehört hat. Und sie war so fasziniert davon, dass sie beschloss, einmal darüber zu schreiben. Und das hat sie jetzt getan.
Oh, offenbar ein Roman mit sehr langem Anlauf, schon seit der Schulzeit. 8 Romane bisher veröffentlicht. Also Maggie O'Farrell ist schon ein Weilchen unterwegs als Autorin. Und nutzt sie jetzt eigentlich diese Konstellation, um ja so eine Art Roman über William Shakespeare zu schreiben?
Nur indirekt, weil im Mittelpunkt tatsächlich seine Frau steht, die einige Jahre älter war, auch das ist historisch verbirgt. Er lernt sie kennen, da ist er 18, ein junger Lateinlehrer und ist völlig fasziniert von ihr. Sie ist furchtlos, klug, sie besitzt einen zahmen Falken und eine fast übernatürliche Menschenkenntnis und sie kennt sich mit Heilkräutern aus. Die beiden heiraten und ziehen zu den Schwiegereltern nach Stratford-upon-Avon in eine separate Wohnung. Jahre später kann Shakespeare, als er erfolgreich ist, dann schließlich auch ein großes Haus für seine Familie bauen. Und O'Farrell schildert diesen Shakespeare als Privatmann und aus der Perspektive seiner Frau und der Kinder. Die Familie bleibt in Stratford zurück, als er wahrscheinlich 1592 nach London geht, um dort eine Theatergruppe zu gründen und Stücke zu schreiben. Über das Leben dort erfährt man lediglich aus den Briefen, die er an seine Familie schreibt oder wenn er eben zu Besuch zu Hause ist. Und O'Farrell, und das finde ich ist sehr klug, bezeichnet ihn nur in seiner sozialen Funktion. Nie als Shakespeare, sondern als Ehemann oder als Vater oder als Sohn seines Vaters. Ich denke, alles andere wäre auch peinlich. In einem Interview hat sie gesagt, es wäre ihr absurd vorgekommen, etwas zu schreiben, wie Shakespeare stand auf und frühstückte.
Ja, dann schwingen zu viele Bedeutungen mit beim Frühstück, kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, der Tod dieses Kindes von Hamnet ist so eine Art Umschlagpunkt für diesen Roman. Wie kommt es überhaupt zu diesem Tod?
Im Jahr 1596 wütete die Pest auch in England. Ein Drittel aller Kinder starb daran. Ob Hamnet tatsächlich an der Pest starb, ist historisch nicht verbirgt, aber es liegt tatsächlich nahe. Es ist allerdings so, dass Judith erst erkrankt. Und zwar bekommt sie die typischen Symptome, Beulen am Hals, Fieber. Und die Kinder sind gerade allein zu Hause. Hamnet sucht verzweifelt einen Arzt. Der erscheint dann Stunden später, als auch die Mutter wieder da ist und trägt diese typische Pestmaske. Ich finde, auch diese Szenen rücken einem jetzt in Pandemiezeiten ziemlich nah. Und er rät zu der dubiosen Methode, eine getrocknete Kröte auf den Unterleib des Mädchens zu legen. Agnes versucht es lieber mit ihren Heilkräutern und all ihrer medizinischen Erfahrung, das Kind zu retten. Doch dann stirbt nicht Judith, sondern ihr Bruder. Und das kommt so, die Zwillinge sind sich extrem ähnlich und stehen sich auch sehr nahe. Und sie haben sich immer gern als der jeweils andere Zwilling ausgegeben und damit eben Streiche gespielt. Und Hamnet möchte nun auch dem Tod einen Streich spielen und er schlüpft gewissermaßen in den Körper der Schwester und stirbt an ihrer Stelle. Das ist eine mystische und sehr berührende Szene und Judith wird ihr Leben lang um ihren Zwillingsbruder trauern.
Das haben Sie vorhin schon mal gesagt, es gibt die Überlegung, hat das berühmte Stück Hamlet etwas zu tun mit dem Tod Tod dieses Kindes mit Hamnet, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen. Wie erzählt denn Maggie O'Farrell diese ganze Geschichte?
Ja, zunächst mal der Tod des Kindes stürzt das Ehepaar natürlich in eine ganz tiefe Krise. Das ist ja oft das Problem, dass die Eltern, wenn ein Kind stirbt, zu unterschiedlich trauern. Und der Vater ist auch zu spät eingetroffen. Das Kind war schon tot. Muss sich vorstellen, es war sehr schwierig, damals zu reisen, überhaupt erstmal davon zu erfahren. Und dann, als ein weiteres Stück Premiere feiert, macht sich Agnès auf den Weg nach London. Das ist einige Jahre später nach dem Tod. Und noch nie hat sie ein Stück ihres Mannes gesehen. Und dieses Stück heißt Hamlet und sie ist sehr skeptisch und sehr überrascht und tief berührt, denn Hamlet ähnelt auf verblüffende Weise ihrem verstorbenen Sohn. Und was sich da auf der Bühne vollzieht, das zeigt ihr, auf welche Art und Weise ihr Mann getrauert hat. Und das Ganze ist sehr, sehr poetisch und auch sehr farbenfroh und sinnlich erzählt. Aus den dürren Fakten macht sie einen wunderbaren Roman über eine faszinierende Frau im 16. Jahrhundert und das Alltagsleben in der damaligen Zeit. Das ist wirklich bemerkenswert. Sie hat offenbar die Falknerei erlernt und sich auch mit Heilkräutern befasst. Man erfährt viele Details über einen elisabethianischen Haushalt. Und was Shakespeare angeht, da finde ich so spannend, dass sie im ersten Teil gerade von der Zeit erzählt, über die man so gut wie nichts weiß. In der Forschung heißen diese Jahre die verlorenen Jahre. Und dem historischen Shakespeare, finde ich, stellt die Autorin so eine sehr glaubwürdige Figur gegenüber, die als Liebender und Vater eben sehr glaubwürdig ist. Und es ist insgesamt dann doch ein sehr großer Roman über Trauer und auch über das Entstehen von Kunst.
Der Roman Judith und Hamnet von Maggie O'Farrell, der wurde übersetzt von Anne-Christine Mittag. Im Pieper Verlag ist das Buch erschienen mit 416 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Dorothea Westphal. Wir haben einen Kollegen, den Kritiker Stefan Mesch, der liest sich jedes Jahr durch Stapel und Stapel von Comics, vorzugsweise durch die neuen Comicbücher. Deshalb ist er wie gemacht für einen Rückblick jetzt auf das Comicjahr 2020. Seien Sie willkommen, Herr Mesch.
Hallo.
Hallo. Sagen Sie doch erstmal kurz, war es denn überhaupt ein interessantes Jahr? Lohnt es sich, darüber zu reden?
Es lohnt sich fast jedes Jahr, weil die Comic-Szene immer vielfältiger wird. Aber ich bin ein bisschen nervös, wie es jetzt in den Folgejahren weitergeht. Also im Frühling sind zum Beispiel wochenlang fast keine Marvel-Comics erschienen wegen der Pandemie. Also welche Schäden dieses Jahr anrichtet für Verlage und für KünstlerInnen, das wissen wir erst in ein paar Jahren. Aber erstmal sind das ja alles Sachen, die schon lange in der Pipeline waren und die kamen auch alle raus. Und das hat Spaß gemacht.
Dann schauen wir für 2020 doch erstmal auf die deutsche Szene. Was hat sich denn da vor allem Neues getan? Was ist Ihnen aufgefallen?
Ich habe mich in einen jungen feministischen Comicverlag aus Berlin verliebt, den Ja-Ja Verlag. Und da sind gleich drei Bücher erschienen, die mich weggeblasen haben. Das eine heißt Jein von Büke Schwarz. Büke Schwarz hat türkische Eltern. Sie ist eine deutsche Künstlerin. Sie arbeitet in Berlin und sie hat einen Comic drüber gemacht, wie eine deutsch-türkische Künstlerin ein Kunststipendium bekommt und dann so eine Gruppenausstellung mitmachen darf. Und alle Leute, so ihr Vater aus der Türkei und ihre Mutter und Freunde und Konkurrenten und Journalistinnen, fragen sie die ganze Zeit so, wo stehst du denn jetzt politisch? Und das ist dann ein Comic darüber, wie sie sich positioniert und warum das auch oft so eine Belastung ist, als marginalisierter Künstler nochmal besonders da in so eine Ecke gedrängt zu werden. Das war super. Und dann gab es was, wo ich eigentlich dachte, oh Gott, ja, keine Ahnung, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Das heißt, bei mir zu Hause, die Künstlerin heißt Paulina Stulin, sie hat in Darmstadt studiert und wohnt da in so einer Dachgeschosswohnung und sie hat ein 600 Seiten langes Buch über ihr Leben und ihren Alltag in dieser Dachgeschosswohnung kurz nach dem Studium geschrieben. Und das klingt jetzt erstmal total dröge oder schrecklich, aber sie ist so interessant und sperrig und so ein bisschen eine Laberbacke und eher so ein anstrengender Typ. Und sie guckt dann einfach sehr selbstkritisch auf sich, auf ihr Miteinander, auf diese ganzen Ideen, die ihr durch den Kopf gehen. Und es macht so Spaß, das 600 Seiten zu lesen, weil man halt, es ist weder irgendwie nur Selbstironie oder ich bashe mich selbst, noch ist es so, schaut her, ich bin so wunderbar und ich habe so ein interessantes Leben. Es ist irgendwo in der Mitte und man kommt dieser Paulina einfach unglaublich nah. Und ja, ich mache gleich weiter. Das dritte Buch aus diesem Verlag, was mir sehr gefallen hat, hieß Küsse für Jet von Joris Bas-Bakker. Joris ist ein Transmann und er hat ein Buch geschrieben darüber, wie es ist, als Transmann in einem Internat in den 90ern, so kurz nach dem Tod von Kurt Cobain, irgendwie zu merken, im Moment alle denken, ich bin eine Frau, aber ich bin das nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss da raus. Und das Tolle ist, ich habe schon ein paar Bücher gelesen über so genderqueere Themen oder auch ganz viele so Mental Health Sachen. Also es gibt ja viele so Erklärcomics von marginalisierten Menschen, die irgendwas erklären, aber im schlimmsten Fall ist das auch wie so eine PowerPoint-Präsentation. schon. Also unter oder wie, wie eine, also so ganz viele Tabellen und Erklärtexte und Rechtfertigungen und Fakten und so. Und das Tolle an Küsse für Jet ist, dass es wirklich Show, Don't Tell ist. Das heißt, mir wird unglaublich viel gezeigt. Ich dachte auch am Anfang, also so die ersten 100 Seiten oder so, okay, ich verstehe vielleicht hier einfach irgendwas nicht. Ich weiß gar nicht, was der Punkt ist, aber es ist einfach so subtil gemacht und kommt so schön zusammen am Ende, dass ich dachte, ja, das ist mal ein marginalisiertes Buch, das, das nicht im Erklärbär-Modus ist. Das hat mir sehr gefallen.
Herr Mesch, Sie sind schon so in die Breite gegangen jetzt bei den deutschen Neuerscheinungen. Ich fürchte, wir werden zu manchem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten für dieses Gespräch, überhaupt nicht mehr kommen. Aber versuchen wir mal, wie weit es reicht in der Zeit, die wir haben. Jetzt haben Sie zwei Frauen vorgestellt. Übrigens, Büke Schwarz hatten wir auch zu Gast mit ihrem Jein-Comic. Das kann man nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Schauen wir mal auf einen anderen ganz wichtigen Comicmarkt, den US-amerikanischen, weil Sie jetzt gerade zwei Frauen für den deutschen Markt vorgestellt haben. Sind bei den US-Amerikanern auch die Frauen auf dem Vormarsch?
Ach, das kommt immer drauf an. Die beiden Titel, in die ich mich da verliebt habe oder international überhaupt, waren Sentient von Jeff Lemire. Das ist ein Kanadier, der schreibt unglaublich viel und alles ist eigentlich so ganz solide. Aber jetzt hat er mal wieder was rausgebracht, wo ich sage, das ist wirklich ein Herzensbuch. Es geht um ein Raumschiff voller verlassener Kinder und auf so einen Voice-Assistenten, also so eine Siri oder eine Alexa, die sagt, ich passe auf euch auf, denn die Erwachsenen sind nicht mehr da. Und das hat so eine super tolle 70er-Jahre-Ästhetik wie aus Alien. Also Sentient von Jeff Lemire, das habe ich mitgerissen. Und es gibt was aus der Schweiz, das ich super fand, das heißt Die Farbe der Dinge. Und das ist so eine Geschichte, das könnte jetzt so in South Park passieren oder so. Also so ein 14-jähriger Trottel gerät in immer schlimmer eskalierende Situationen. Aber es ist nicht gezeichnet wie in South Park, sondern es sind Infografiken. Alle Figuren werden nur als Punkte aus der Vogelperspektive gezeigt. Und das war so abstrakt und aber auch so interessant, wie viel Gefühle trotzdem rüberkamen, dass ich da auch dachte, ja, ganz toll, Die Farbe der Dinge von Martin Porchot.
Die Bücher, die Sie jetzt vorgestellt haben, wenn ich das so richtig zuordne, gehören zum Bereich Graphic Novel ja eher, also zu diesem literarischen, längeren, experimentierfreudigen Erzählen im Comic. Was war denn 2020 jetzt bei den klassischen Superhelden-Comics los? Hat sich da irgendwas Neues getan?
Ja, total. DC Comics hat sich mal wieder Mühe gegeben, so zum ersten Mal seit ein paar Jahren, finde ich. Es gibt einen tollen Comic für vielleicht so 10-Jährige, der heißt Superman Smashes the Clan und es geht um den Ku Klux Klan. Und es gab tatsächlich mal in den 40ern ein Radiohörspiel, wo sich Superman mit Faschistinnen angelegt hat. Und das wurde jetzt geupdatet für ein Kinderpublikum. Das fand ich sehr, sehr smart und herzlich. Und dann gibt es ein wichtiges antirassistisches Projekt, das heißt The Other History of the DC Universe. Der Drehbuchautor von Filmen wie 12 Years a Slave, also selbst ein schwarzer Autor und Intellektueller, schreibt Texte aus der Perspektive, Prosatexte aus der Perspektive von DC-Figuren, Superhelden, Superheldinnen of Color. Und was die so erlebt haben und wie es denen ging mit den 70er Jahren, mit den 90er Jahren, darüber im Schatten von so Batman und so zu stehen. Das heißt, die Other History of the DC Universe, es ist erst ein Heft erschienen, aber das hat mich, keine Ahnung, das war wie so ein Essay von James Baldwin oder sowas. Echt einfach richtig smarte, politische, antirassistische Prosa aus der Perspektive vom Superhelden Black Lightning. Und auf Deutsch ist auch erschienen, das fand ich ganz toll, Tom King heißt der Autor und der hat einen Superman-Comic gemacht, der einfach sehr einladend ist und alle mitnehmen kann. Superman jenseits der Erde. Das Tolle an Tom King ist, dass er oft so ein bisschen lyrisch und elliptisch schreibt. Und das heißt, man hat so einen Sprachstrudel, wo man so manchmal denkt, ist es ein Gedicht, ist es eine Liste, ist es eine Montage? Und ja, das singt einfach. Das ist literarisch sehr anspruchsvoll.
Jetzt schwirrt mir schon der Kopf vor all den Büchern, die Sie uns empfohlen haben. Wir haben noch, wir haben dann eine Liste auf unserer Seite, da kann man sich das alles anschauen, ja. Die einzelnen Titel. Aber um es jetzt auch noch mal zu konzentrieren, ich möchte Sie zu einer Entscheidung zwingen. Sagen Sie uns doch jetzt bitte ein Titel, der beste Comic des Jahres 2020 für Sie. Welcher war das nun?
Kein Problem. Ein All-Ages-Märchenbuch namens Pimo und Rex, die internationale Hochzeit von Thomas Wellmann. Da geht es um farbenfrohe Fabelwesen, die heiraten, die so eine queere Hochzeit feiern. Also es sind zwei Jungs und die heiraten und auf dieser Hochzeit geht sehr viel schief. Und das war toll. Also ich glaube, mit 8 hätte mich das begeistert und mit 80 wird mich das immer noch begeistern. Pimo und Rex.
Das Comicjahr 2020, rückgeblickt für uns von Stefan Mesch. Wie gesagt, die Liste mit all diesen Titeln haben wir auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an Stefan Mesch.
Adventskalender.
Ich heiße Jörg Mühle und Weihnachten verschenke ich das wunderbare Comicalbum
Willkommen in Audley von Thor Freeman. Audley ist ein beschauliches, so richtig englisches Städtchen. Und dort hüten Chefinspektorin Jessie und ihr Sergeant Sid ganz gemütlich das Gesetz. In mehreren Episoden lösen die beiden seltsame Fälle und Kreuzworträtsel. Sie brechen den Fluch von Lady Loringham. Sie bekommen es mit einem obskuren Schmetterlingsraupenkult zu tun. Sie tragen Tweed, sie trinken Tee, essen Gurkensandwiches und fahnden nach einem Flugsaurier. Audley ist die schräge Version von Entenhausen. Und die beiden Polizisten Jessie und Sid erleben dort kleine Abenteuer, die mit großer Ruhe erzählt werden. Und die aber trotzdem spannend sind, weil sie nämlich so skurril sind und überhaupt nicht vorhersehbar. Dazu kommen feiner Humor, viel Liebe fürs Detail und herrliche, schrullige Figuren, die warm sind und voller Liebe. Das Buch ist wunderschön produziert, so ein richtiges Gesamtkunstwerk. Und Thor Freeman kann natürlich nicht nur toll erzählen, sie ist auch eine begnadete Zeichnerin. Ich schenke das Buch meiner 12-jährigen Nichte Zoe, weil es zeigt, was ein guter Comic kann. Ich möchte damit die Tür in eine neue Welt öffnen. Und ich denke, dass auch der Rest der Familie Spaß daran hat, denn Willkommen in Audley hat genug Witz und Tiefe für Kinder und Erwachsene.
Der Illustrator und Kinderbuchautor Jörg Mühle verschenkt den Comic Willkommen in Audley von Thor Freeman. Im Reproduktverlag ist der Comic erschienen. 18 € ist der Preis.